Ja, wir sind im zweiten Teil unserer Predigtreihe über Sexualität als Geschenk Gottes. Und wenn du letzte Woche nicht hier warst, dann muss ich dir leider sagen, du hast echt was verpasst. Nicht, weil ich so ein genialer Prediger wäre, aber weil Gott so ein genialer Erfinder ist. Mich hat das wirklich begeistert, mich wieder mit diesem Thema zu beschäftigen und nochmal zu erkennen, wie gut das Gott einfach gemacht hat, wie gut er sich das alles ausgedacht hat, was er alles in diese intime Beziehung zwischen Mann und Frau hineingelegt hat, welchen Segen er vor allem dadurch bereithalten möchte, wie viel Gutes er erfunden hat und wie viel Gutes wir auch in der Bibel dazu finden dürfen, wie viel Gutes die Bibel dazu zu sagen hat. Wir durften so manches feststellen, zum Beispiel, dass Sexualität Gottes gute Idee ist, und zwar von Anfang an. Ja, die kam nicht irgendwann hinzu, dass Gott sagt, ach, ich habe ja noch was vergessen, sondern vom ersten Schöpfungstag an, nee, nicht vom ersten Schöpfungstag, aber von der Schöpfung her, hat er das mit hineingelegt. Und deswegen weiß er auch am besten, wie sie uns zum Segen werden kann und nicht zum Fluch wird. Zweitens, Gott bezieht Mann und Frau durch die Sexualität auch in die Schöpfung von neuem Leben ein. Mich auch wieder gefreut, wie genial das eigentlich ist, dieser Gedanke von Gott, dass er Mann und Frau teilhaben lässt an seiner Schöpfung. Mann und Frau bekommen das Vorrecht und den Auftrag, Kinder zu zeugen. Wir haben gesehen, dass sexuelle Intimität auch Herz und Leib verbindet, dass es deutlich mehr ist als nur das Körperliche, wie es uns oft sonst weisgemacht wird. Und vierter Punkt, Sex darf uns berauschen. Für manche ist es vielleicht so eine ungewöhnliche Aussage, aber auch das steht in der Bibel. Ehepaare werden explizit ermutigt, die körperliche Liebe auch miteinander zu feiern. Gott schenkt uns dann ein ganzes Buch zu diesem Thema. Ja, wir sind letzte Woche bewusst auf diese Weise in das Thema eingestiegen. Ich wollte einfach nochmal deutlich machen, dass der göttliche Blick auf dieses Thema sich ganz stark unterscheidet von dem, was wir sonst in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur darüber hören und sehen und lesen. Leider ist es so, dass unsere Gesellschaft sehr viel verdreht, viel auch pervertiert. Insofern ist es gut, wenn wir uns immer wieder auch mit den guten Gedanken Gottes beschäftigen. Und ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt, was Gott da alles reingelegt hat und was Gott alles schenken möchte, umso weniger fühlt es sich auch danach an, dass Gott uns irgendwas vorenthalten möchte. Ja, wenn er Grenzen zieht, wenn er Regeln aufstellt, dann sollen die uns nicht einengen, sondern die sollen uns Sicherheit und Schutz geben. Deswegen, wenn du diese Predigt verpasst hast, dann hör sie gerne nach. Oder, ich habe es letzte Woche schon dieses Buch empfohlen, ich hatte ja gesagt, es ist vergriffen, ich konnte es nochmal bestellen, gebraucht. Wer das haben möchte, ich habe 16 Euro gezahlt, heute gibt es für 10 Euro, wer es haben will. Darf sich gerne nehmen, lohnt sich wirklich, ein sehr, sehr, sehr gutes Buch, habt ihr richtig von profitiert. Ja, ich habe euch heute ein Bild von unseren Pfadfindern mitgebracht und jetzt bin ich echt froh, dass der Christoph heute nicht da ist, weil der wird es mir wahrscheinlich um die Ohren hauen, als Feuerwehrmann. Ein sehr großes Highlight unserer Pfadfinder ist, wenn wir einmal im Jahr unsere alten Weihnachtsbäume mitnehmen und dann feierlich verbrennen. Das ist ziemlich spektakulär, wie man hier sieht. Es ist wirklich eine große Freude, das so zu sehen, wie es auf einmal wieder taghell wird, wenn es schon richtig dunkel ist, wie einem so die Wärme oder die Hitze ins Gesicht drückt, muss ich schon fast sagen. Aber wir genießen es total und freuen uns über dieses Feuer. Ich muss euch nicht sagen, dass Feuer auch sehr gefährlich sein kann. Feuer kann unvorstellbar viel kaputt machen, kann ganze Felder, ganze Wälder oder Häuser zerstören, kann Menschenleben auslöschen. Lesen wir auch immer wieder in den Nachrichten. Das heißt, Feuer kann auch zum Segen oder zum Fluch werden. Und ich habe mich gefragt, was brauchen wir, damit wir Feuer wirklich genießen können? Ja, wir brauchen einen Rahmen, in dem das Feuer stattfindet. So wie hier. Kennt sich Nati? Das Erste, was wir gemacht haben, als wir diesen Pfadigarten gezogen sind, war erstmal eine Feuerstelle auszuheben, den Rasen so ein bisschen entfernt, ein Loch gegraben, Randsteine gesetzt. Und seitdem können wir mal für mal wirklich unser Lagerfeuer genießen. Wir können da Stockbrot drauf machen oder haben schon Burger gemacht oder Punsch oder Krebs oder was auch immer. Oder einfach nur ums Feuer gesessen. Und hat wahrscheinlich jeder schon gemacht. Und wie schön das ist, wenn man um sein Lagerfeuer rumsetzt und sich keine Gedanken machen muss, ist es jetzt gefährlich für mich oder nicht. Nein, wir können es einfach nur genießen. Wenn wir so ein ganz großes Feuer machen, wie bei dem Weihnachtsbaum, dann achten wir natürlich auf noch ein paar andere Grundparameter, sage ich mal, ja, dass genug Abstand ist zu den Hecken und Bäumen und ob das Wetter auch passt. Wir haben es auch schon mal ausfallen lassen müssen, weil es einfach über Wochen viel zu trocken war. Also wir haben da so weitere Rahmenbedingungen, an die wir uns zumindest meistens halten. Und ich glaube, das kann der entscheidende Unterschied sein, ob Feuer zum Segen oder zum Fluch wird. Und in einer ganz ähnlichen Weise setzt Gott einen Rahmen um die Sexualität. Und er tut es nicht als Spielverderber oder als Spaßbremse, sondern um das zu schützen, was ihm so wichtig ist, was wir letzte Woche gehört haben. Damit sie eben zum Segen und nicht zum Fluch für die Menschen wird. Letztendlich schützt Gott die Sexualität aus Liebe zu den Menschen, ja, weil er eben dieses Geschenk uns geben möchte, dass es uns zum Segen wird, damit wir es genießen können, damit es durch und durch gut ist und wir es nicht irgendwie verdrehen. Und vielleicht kann uns dieser Blick helfen, auch so manche Grenze vielleicht besser zu verstehen und besser zu respektieren. Und deshalb wollen wir heute zwei ganz wesentliche Rahmen von Sexualität heute betrachten, die Gott setzt. Und der erste Rahmen heißt, Sexualität hat seinen exklusiven Platz in einer Ehe zwischen Mann und Frau. Und der zweite Rahmen ist, Sexualität innerhalb der Ehe ist geprägt von selbstloser Liebe. Lasst uns also mal gemeinsam schauen, wie Gott sich das mit dem Sex gedacht hat. Der erste Rahmen, Sexualität hat einen exklusiven Platz in der Ehe zwischen Mann und Frau. Vielleicht denkst du bei diesem Satz, ja, sehe ich ganz genauso, kann ich auch ganz gut begründen. Vielleicht denkst du bei diesem Satz, ja, glaube ich auch oder muss man ja glauben oder das glauben ja alle hier, aber eigentlich weiß ich gar nicht genau warum. Warum ist es eigentlich so? Oder vielleicht denkst du, so ein Quatsch, ja, also höre ich immer wieder, aber kapiere ich nicht, vielleicht war das früher mal so, aber das ist doch längst überholt. Ich möchte mal versuchen, Gottes Sicht zu diesem Thema darzulegen. Und auch hier ist es wieder so, dass Gott diesen Rahmen nicht irgendwann hinzugefügt hat, sondern ihn von Anfang an in die Schöpfungsordnung hineingelegt hat. Ich komme nochmal zurück zu unserem vom Vers von letzter Woche aus 1. Mose 2, Vers 24. Dort steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch oder einer Einheit werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und die Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist der Schluss der Schöpfungsgeschichte. Es war aber noch vor dem Sündenfall. Ja, das heißt, Adam und Eva sind an dieser Stelle noch im Paradies. Das heißt, wir bekommen hier wirklich einen Einblick, wie Gott sich das gedacht hat, wie es sein sollte, von Anfang an und für alle Zeiten, für alle Kulturen, für alle Menschen weltweit. Wir lesen hier von drei Schritten. Erstens, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Ja, ich glaube, das ist so der natürliche, der normale Weg, gilt für eine Frau natürlich auch. Das Kind wird erwachsen, es nabelt sich langsam von zu Hause ab. Zweiter Schritt, er wird seiner Frau anhängen. Das kommt danach. Ja, nach dem Abkapseln kommt das sich an die Frau binden und sie heiraten. Und der dritte Schritt ist dann, sie werden ein Fleisch, eine Einheit, sowohl emotional als auch körperlich. Sie werden intim miteinander, ja, sie schlafen miteinander, sie werden auch auf diese Weise eben ein Fleisch, eine Einheit. Und diese Reihenfolge hier, die ist nicht zufällig, ja, die ist irgendwie auch nicht umkehrbar, sondern die ist beabsichtigt. Zuerst kapselst du dich ab, dann hängst du dich an deine Frau, du heiratest und erst dann kommt die körperliche Intimität. Das sind ja diese drei Schritte, die man nicht einfach beliebig umkehren kann. Meine Zwischenfrage, woher können wir überhaupt wissen, dass es hier um Ehe geht? Hier steht ja nirgendwo das Wort Ehe oder heiraten oder sonst was. Vielleicht bezieht sich es ja nur darauf, dass der Mann von zu Hause auszieht und bei seiner Frau einzieht oder so, keine Ahnung. Woher wissen wir, dass dieses Wort anhängen mit unserer heutigen Ehe gleichzusetzen ist? Wir wissen es letztendlich von Jesus selbst. In Matthäus 19 wird Jesus bezüglich Ehebruch und Scheidung befragt. Und an der Stelle zitiert Jesus genau diese Verse, um deutlich zu machen, dass hier eben ein lebenslanger Ehebund vor Gott geschlossen wurde, den der Mensch nicht aufheben soll. Wir schauen später nochmal eine andere Stelle an, da wird auch wieder auf diesen Vers Bezug genommen. Das heißt, von Anfang an in dieser Schöpfungsordnung geht es hier eindeutig um eine verbindliche, um eine auf Lebenszeit geschlossene Ehe. Das heißt, schon mal als Zwischenfazit, ja, die Ehe ist eben in der Schöpfung begründet und damit völlig unabhängig von Zeitraum und von Kultur. Wie jetzt genau eine Ehe geschlossen wird, ist natürlich wieder unterschiedlich. Ja. Ich weiß nicht genau, ich glaube, im Paradies gab es kein Standesamt. Und auch heute ist es in manchen Kulturen, läuft es anders als in Deutschland. Aber das ist nicht so das Entscheidende. Eigentlich in jeder Kultur gibt es diesen verbindlichen Bund zwischen Mann und Frau. Und wie das dann zustande kommt, ist kulturell verschieden. Aber diese Tatsache, dass es eine Ehe eben gibt, ist kulturell unabhängig. Und deshalb ist diese Ehe eben auch Gottes Maßstab und die Grundlage dafür, dass der Mensch oder zwei Menschen eben eine neue Einheit werden. Sowohl emotional als auch körperlich. Die Ehe ist dieser ganz verbindliche Rahmen, den Gott setzt. Joel White, eben aus diesem Buch hier, zitiere ich mal, der hat gesagt oder geschrieben, die Schöpfungsgeschichte ist somit keine nette Erzählung darüber, wie der Beginn einer Ehe im Idealfall sein sollte. Sie stellt vielmehr eine Ordnung des Schöpfers für alle Menschen zu allen Zeiten dar. Das heißt, wenn du gefragt wirst, ja, wo steht denn es eigentlich, dass man als Christ keinen Sex vor der Ehe haben soll, dann finden wir eine Antwort unmittelbar in der Schöpfungsgeschichte. Und ja, das ist herausfordernd, keine Frage, auch speziell in unserer Zeit. Es gab schon auch in unserer westlichen Kultur andere Zeiten, wo das nicht so groß Thema war oder in Frage gestellt wurde. Mittlerweile ist es so. Man hört auch immer wieder das Argument, ja, früher war das auch anders, da haben die Menschen ja auch viel früher geheiratet. Das gilt mittlerweile eigentlich auch als widerlegt. Also es gibt viele Studien, die auch zeigen, dass auch unter Juden oder Griechen es gar nicht so unüblich war, dass die erst mit 20 oder 30 geheiratet haben. Wie kann man jetzt vor der Ehe in einer guten Weise damit umgehen? Auch mit seinen ganz natürlichen Bedürfnissen nach körperlicher Nähe, die jeder nun mal hat. Was ist dann guter Umgang? Das Schöne ist, auch dazu haben wir ganz konkrete Beispiele in der Bibel. Wir haben uns letzte Woche ja ein paar Verse aus dem Hohelied angeschaut, vor allem in Kapitel 4. Das war nach der Hochzeit, das war sozusagen die Hochzeitsnacht, die wir da gelesen haben. Wenn man ein bisschen zurückblättert, Kapitel 3 findet eben die Hochzeit statt. Und in Kapitel 1 und 2 kommen sich Salomo und Sulamit so ein bisschen näher, ja, und sie werben so füreinander. Und da lesen wir ein paar Verse aus Hohelied 2, ab Vers 5. Da heißt es erst aus dem Blick von Sulamit, also von der Frau: Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine linke liegt unter meinem Kopf und seine rechte umfasst mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selbst gefällt. Also diese Bildsprache mit den Tieren, das haben wir ja schon geklärt letzte Woche, dass es etwas unüblich ist für uns. Aber ich finde es schön, wir dürfen hier so in diese Gedankenwelt von Sulamit eintauchen. Und ich sage es mal mit meinen Worten, ja, sie ist Hals über Kopf einfach verliebt. Ja, O-Ton ist, sie ist krank vor Liebe. Sie kann nur noch an ihren Traumprinzen denken. Ja, Tag und Nacht denkt sie an ihn. Ist doch voll schön erstmal, sowas zu lesen, wie verliebt sie ist und wie sie sich nach seiner Nähe sehnt. Und was macht sie in all ihrem Liebeskummer? Sie möchte sich irgendwie ablenken und sie denkt sich, ja, jetzt brauche ich erstmal was zu futtern. Das kennt vielleicht auch manche, ja, sie redet hier von Traubenkuchen, von Äpfeln, heute wäre es wahrscheinlich Schokolade und Eis oder sowas. Aber irgendwie muss sie sich ablenken. Und dann beschreibt sie so ein bisschen, ja, nach was sie sich sehnt, wie sie miteinander kuscheln. Ja, sie sagt, seine linke liegt unter meinem Kopf, seine rechte umfasst mich. Vielleicht erinnert sie sich daran, vielleicht sind es auch nur so Tagträume, ich weiß es nicht. Aber sie sehnt sich sehr nach ihm. Nicht nur ihm emotional, sondern auch körperlich näher zu kommen. Ihn an sich zu spüren. Und ein Vers später kommt sie so ein bisschen zur Besinnung. Und sie sagt, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selbst gefällt. Ja, sie sagt, stopp, wir wollen noch warten, es ist noch zu früh. Unsere körperliche Liebe, die läuft uns ja gar nicht davon. Aber es ist noch zu früh, wir wollen sie nicht wecken, bevor es ihr nicht selbst gefällt. Alles hat seine Zeit und wir wollen aufeinander warten. Und dann wird die Zeit nach der Hochzeit umso schöner sein. Wir müssen nur zwei Kapitel weiterlesen, Kapitel 4 über die Hochzeitsnacht, was sich dann abgespielt hat. Und ich denke mir, ja, wie klingt das jetzt für uns, ja, wenn wir das so lesen? Klingt es dann nach Spaßbremse? Also ich finde das zutiefst nachahmungswert, muss ich sagen, weil ich finde, ich erkenne, dass die Liebe zwischen den beiden so groß ist, dass sie diesen Moment wirklich genießen wollen und aufeinander warten wollen. Sie wollen es, das ist das Entscheidende, sie wollen aufeinander warten. Und Sulamit denkt jetzt nicht nur an sich, ja, an ihre Bedürfnisse und ach, ich mache das jetzt, sondern sie denkt vor allem an den anderen und sagt, hey, ich möchte mich noch aufsparen, ich möchte dir das noch schenken, ich möchte das bewahren, bis der richtige Zeitpunkt nach der Hochzeit gekommen ist. Und in Kapitel 4, Vers 12 können wir dann davon lesen, dass sie tatsächlich als Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde wirklich diese Vorstellung, dass Sexualität zwischen Mann und Frau ausschließlich in die Ehe ihren Platz hat, wird dadurch zu einem sehr positiven, ja, einem sehr erfreulichen Bestandteil der biblischen Lehre, weil es eben mehr um das Verschenken geht, als darum etwas zu bekommen, als etwas zu nehmen. Ich habe vor einiger Zeit eine total schöne Geschichte gehört von einem Pastor, der war eine Woche vor seiner Hochzeit noch beim Friseur, wollte sich halt noch herrichten lassen. Und wie das oft ist beim Friseur, die Friseurin war sehr gesprächig und sie kam halt so ins Gespräch und sie hat dann rausgefunden, ja, dass er heiraten will und dass sie Christen sind und so weiter. Und dann fragt sie ihn wohl relativ direkt raus, ja, stimmt es eigentlich, ja, dass Christen keinen Sex vor der Ehe haben? Und macht ihr das auch so? Und er meinte, es wird ganz still auf einmal so im Friseurladen, ja, und wusste gar nicht, okay, spannendes Thema. Und hat dann gebetet, wusste nicht, was er antworten soll. Und dann sagt er zu ihr, stell dir vor, es gibt einen Mann, der sagt zu dir, ey, du bist mir so kostbar, du bist mir so wertvoll, ich möchte mich nur für dich lang aufheben. Mein ganzes Leben möchte ich, oder habe ich gewartet auf dich. Und du bist die allererste und die einzige Frau in meinem Leben, der ich meine Sexualität schenken möchte. Wie wäre das für dich? Und er meint dann so, der sind die Tränen runtergelaufen. Und er sagte, weißt du was, genau das schenke ich nächste Woche meiner Frau. Und ich möchte es ihr schenken, weil ich kann es nur einmal schenken. Und ich möchte es nur dieser Frau schenken, mit der ich mein Leben lang zusammen sein möchte. Also ich fand das voll die bewegende Story, muss ich sagen. Und es klingt so krass anders, als wenn man sagt, als Christ darf man keinen Sex vor der Ehe haben. Und ich hoffe, wir merken, was das für einen Riesenunterschied macht, ob man eben nur die Regeln kennt, ob man die Grenzen kennt oder ob man den Grund dafür kennt. Ja, das macht einen irrsinnigen Unterschied. Ich glaube, dieser Pastor, der hatte eine Vision für sein Leben, ja, der hatte eine Vision für seine zukünftige Frau, für das Miteinander, wahrscheinlich schon lange, bevor er überhaupt sie kennengelernt hat. Und ihm war es wichtig, das mitzunehmen und das dieser einen besonderen Frau schenken zu können. Ich glaube, Gott möchte uns Menschen nichts wegnehmen. Ich glaube, er möchte uns nichts vorenthalten, sondern er schafft extra diesen speziellen Rahmen, damit die Sexualität genossen werden kann. Ohne Angst haben zu müssen, verletzt zu werden, verlassen zu werden, missbraucht zu werden, sondern eben diese exklusive, auf Lebenszeit angelegte Beziehung, in der auch Kinder haben eine Chance haben, wirklich bei Mama und Papa aufzuwachsen. Ja, wie viel Leid gibt es auch in diesem Aspekt, wenn die Menschen ihre eigenen Wege gehen. Aber das ist Gottes Idee, das ist der verbindliche Rahmen, das ist seine Gedanken dazu. Gute Gedanken. Und gerade weil ihm das so wichtig ist, ja, warnt er auch an manchen Stellen sehr direkt. Er warnt davor, eigene Wege zu gehen. Und er warnt nicht nur, das möchte ich auch sagen, nicht nur ausdrücklich davor, vor der Ehe intim miteinander zu werden, sondern er warnt ganz genauso davor, außerhalb der Ehe intim zu werden. Also Ehebruch. Jede sexuelle Intimität mit jemand anders als mit deinem Ehepartner. Und Jesus bringt es noch auf die Spitze, ja, nicht nur körperlich, sondern schon gedanklich ist es Sünde. Beides zusammen wird oft als Unzucht bezeichnet. Das ist per Definition alle Formen des außer- und vorehelichen geschlechtlichen Umgangs. Und dieses Wort taucht wirklich vielmals auf in der Bibel. Ich lese mal drei Stellen, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Dort steht, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Epheser 5, Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht. 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht von der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer bei Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Gott wird hier zum Teil wirklich sehr, sehr deutlich. Warum? Gerade weil Sexualität so was Schützenswertes für ihn ist. Und weil dadurch so viel kaputt gehen kann und weil er das weiß. Ja, wir haben auch letzte Woche wieder gehört, wie viel Segen, aber auch wie viel Fluch davon ausgehen kann. Und Gottes Wunsch ist es, die Menschen zu segnen. Deshalb ist es meine feste Überzeugung, dass die Bibel lehrt, dass die Ehe von Mann und Frau der einzige gottgemäße Rahmen für Sexualität ist. Alles andere benennt sie als Sünde oder eben als nicht von Gott gewollt. Und genau, jede sexuelle Intimität vor der Ehe, nach der Ehe, nicht nach der Ehe, sondern außerhalb der Ehe, wird eben konsequent als Unzucht genannt. Und damit ist jetzt nicht nur der Geschlechtsverkehr gemeint, ja, sondern eben, wie Jesus es auch definiert, das beginnt schon viel, viel früher. Das ist der erste Rahmen, wie Gott sich das mit dem Sex gedacht hat. Die meisten von uns sind, oder viele von uns sind verheiratet. Auch da gibt es einen Rahmen. Sexualität innerhalb der Ehe ist geprägt von selbstloser Liebe. Wie kann jetzt die Sexualität innerhalb der Ehe für beide Partner zum Segen sein? Ja, selbst wenn der erste Rahmen passt, heißt es nicht, dass ja, alles andere egal ist oder dass die Sexualität dann automatisch zum Segen wird für beide. Das ist nicht so. Deswegen möchte ich noch zwei Prinzipien euch zeigen, zwei Bibelstellen anschauen, die sich ganz explizit an Ehepaare richten. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt gerne mit auf Epheser 5. Das ist das erste Prinzip. Epheser 5 ab Vers 21. Entschuldigung. Epheser 5, 21. Dort heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Vers 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Also Paulus schreibt hier erstmal ganz grundsätzlich ja, über die verschiedenen Aufgaben von Mann und Frau in der Ehe. Und weil es eben um Ehe geht, zitiert er wieder diesen Vers, den wir schon gut, ganz gut kennen, aus 1. Mose 2, 24. Richtig spannend wird es jetzt an der Stelle, finde ich, ab Vers 32. Er sagt, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Er sagt, die Ehe ist ein Geheimnis. Ich würde mal behaupten, jeder, der länger als 5 Jahre verheiratet ist, wird es mal so unterschreiben, dass eine Ehe ein Geheimnis ist. Das meint aber Paulus hier nicht, sondern er spricht hier wörtlich von einem Mysterium. Und ein Mysterium im biblischen, theologischen Sinne ist es eine theologische Wahrheit, die schon lange existiert, aber deren Bedeutung lange Zeit verborgen war. Und die erst nach dem Kommen von Jesus so richtig deutlich wurde. In Kolosser 1, Vers 26 geht es auch um ein Geheimnis, ein Mysterium, da ging es eher um die Gemeinde, die eben auch schon lange Gottes Plan war, aber die erst später aufgedeckt wurde. Und so ähnlich ist es mit der Ehe. Ja, die Ehe, haben wir gesehen, die gibt es seit der Schöpfung, also schon viele, viele, viele hunderte, tausende Jahre. Und in Epheser 5 nennt Paulus jetzt auch die Ehe so ein Geheimnis. Und jetzt er deutet es auf Christus und auf die Gemeinde. Das heißt, für die Ehe bedeutet es, dass auch hier das Kommen von Jesus und sein Tod und seine Auferstehung eine Auswirkung hat, wie wir Ehe verstehen, auch wie wir Sexualität verstehen. Die rückt das Ganze nochmal ein ganz neues Licht. Es geht eben nicht nur darum, dass jetzt zwei Menschen ja, zusammenziehen und zusammen leben, sondern es gibt auch eine geistliche Dimension dahinter. Ich würde sagen, jede christliche Ehe soll symbolisch die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde darstellen. Also nicht ich sage das, sondern das sagt Paulus. Also Gott sagt es letztendlich, dass die christliche Ehe ein Symbol dafür ist. Ja, er deutet es auf Christus und auf die Gemeinde, die Ehe. Er sieht da einen Zusammenhang. Und das ist nochmal eine ganz krasse Tiefe auf einmal, die in diesen Gedanken der Ehe reinkommt. Was bezeichnet denn die, oder was kennzeichnet die Beziehung zwischen Jesus und die Gemeinde? Wenn wir mal ganz grob draufschauen, würde ich sagen, die Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde ist mal die größte Liebesgeschichte der Welt, die wir uns vorstellen könnten. Ja, es ist eine Geschichte voller Hingabe, voller Opferbereitschaft, Treue und eine 100% bedingungslose Liebe. Und all diese Dinge, die die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde kennzeichnet, die dürfen wir auf einmal auf die Ehe und auch auf unsere Sexualität übertragen. Das heißt, ganz konkret sollte Sex viel mehr sein als die Befriedigung der eigenen Lust. Sondern die sexuelle Intimität soll konkret zeigen, wie Christus die Gemeinde liebt. Nämlich ganzheitlich, selbstlos, gebend, treu, verbindlich. Ja, dadurch wird diese körperliche Liebe zwischen Mann und Frau zum sichtbaren Zeichen einer unsichtbaren geistlichen Realität. Sie soll die Liebe von Jesus zur Gemeinde widerspiegeln. Und ich stelle einfach die Frage an uns Ehemänner und Ehefrauen, tun unsere Ehen das? Tut eure Sexualität das? Spiegelt sie das wider, was es soll? Wenn ja, preist den Herrn. Ansonsten dürfen wir uns fragen, ja, was müsste sich denn ändern, damit wir es so widerspiegeln, wie Gott es sich gedacht hat? Ein zweites Prinzip, wie Sex innerhalb der Ehe gelebt werden sollte, sexuelle Intimität ist auf gegenseitige Erfüllung ausgelegt. Wir blättern ein paar Seiten zurück in den 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Ich lese die Verse 1 bis 5. 1. Korinther 7, 1 bis 5. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen, hier haben wir wieder dieses Wort, habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn, nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also wenn man diesen Text liest, dann merkt man schon, Paulus ist deutlich weniger romantisch als jetzt irgendwie Salomo im Hohelied oder in den Sprüchen. Und das klingt ja erstmal sehr distanziert, sehr technisch, sage ich mal. Aber es ist mega wichtig, was hier steht. Es ist mega wichtig, um auch Frustration im Ehebett zu vermeiden. Warum? Ganz einfach, Sex kann sehr schnell sehr egoistisch sein. Wir haben letzte Woche gehört, dass Gott den Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat. Also als männlich und weiblich, genau genommen. Mit all ihren Unterschieden. Unterschiedliche Körper, unterschiedliche Emotionen, unterschiedliche Hormone. Und diese Unterschiede führen unter anderem dazu, dass auch die Sexualität oftmals unterschiedlich erlebt wird. Ja, Frauen brauchen in der Regel etwas mehr Zeit, um die Intimität mit ihrem Mann wirklich genießen zu können, als andersrum. Habt ihr euch mal überlegt, warum das so ist? Ich glaube, Gott hat es ganz bewusst so eingerichtet, damit man als Ehemann und als Ehefrau lernen kann, seinem Partner zu dienen und nicht sich selbst. Ja, Vers 3 heißt es, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Hier heißt es, wir sind einander schuldig. Wir sind einander schuldig, und zwar zu geben, anstatt zu nehmen. Das soll der Fokus sein. Im Alltag sowieso, aber auch im Ehebett. Die Bedürfnisse des Ehepartners im Blick zu haben. Und er geht weiter in Vers 4. Die Frau verfügt nicht selbst über den Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Wir müssen es mal ein bisschen einordnen. Dieser Satz wurde, wie der ganze Brief, so ungefähr 55 nach Christus geschrieben. Und das war gewissermaßen skandalös, was hier steht. Ja? Ich habe letzten Sonntag so ein bisschen von Kultur gesprochen. Und die Kultur damals sah ungefähr so aus. Die Ehe war, wie eigentlich die ganze Gesellschaft, sehr patriarchal aufgebaut. Und sexuelle Treue wurde vor allem von den Frauen erwartet. Deutlich weniger von den Männern, sofern sie jetzt nicht mit Ehefrauen von anderen geschlafen haben. Und gerade in der römischen und in der griechischen Kultur waren Prostitution oder Sexsklavinnen sozial total akzeptiert. Das war einfach so. Das war diese Kultur. Und in diese Kultur schreibt Paulus jetzt diese Verse. Und der erste Halbsatz, dass die Frau nicht über ihren eigenen Körper verfügt, sondern der Mann, der wird da erstmal große Zustimmung gefunden haben. Das war überhaupt nichts Neues, was Paulus da sagt. Da waren die so voll einverstanden. Aber der zweite Teil, der kam völlig unerwartet. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Und das war total radikal, das war total revolutionär damals. Ja, das war ein Game Changer, wirklich für alle Frauen, die Christen wurden oder wenn die Männer Christen wurden. Da hat sich einiges verändert. Jemand hat es mal total schön gesagt. Für Frauen war das Evangelium nicht nur eine gute Nachricht für die Ewigkeit, sondern auch eine gute Nachricht für das Schlafzimmer. Und es hat sich nicht verändert. Natürlich hat sich unsere Kultur verändert, aber dieser Satz hat sich nicht verändert. Der gilt 2000 Jahre später immer noch. Als Christen werden wir ermutigt und herausgefordert, auch im Schlafzimmer eine dienende, eine gebende Haltung einzunehmen, nicht eine nehmende. Ja, natürlich nicht erst dort. Auch das ist leider so ein verbreitetes Phänomen, sage ich mal, dass Männer ihre Frauen im Alltag gerne mal so ein bisschen übersehen, aber großes Interesse dann auf einmal abends an ihr haben. Und ich sage es, wie es ist, ja, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und die gleich folgenden Verse sind jetzt nicht explizit an Ehepaare gerichtet, aber ich glaube, wir können trotzdem auch in dem Zusammenhang viel davon lernen. Ihr werdet sie kennen. Ich sage jetzt gar nicht, wo es steht. Hört einfach mal zu und überlegt mal, wie das in eurer Ehe Anwendung finden kann. Dann heißt es, wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, einen liebevollen Trost, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das des anderen. In euch soll dieselbe Einstellung regieren, die auch in Christus Jesus war. Philipper 2, Abvers 1. Unser ganzer Lebensstil, und das betrifft natürlich auch unsere Ehe, soll sein, sich gegenseitig zu ermutigen, zu trösten, Komplimente zu machen und nichts davon aus egoistischen Gründen, ja, weil man irgendwas im Hinterkopf hat. Und ich habe ja selbst noch viel zu lernen und ich hoffe wirklich, dass ich da weiter Fortschritte machen darf. Ich möchte es nicht nur so dahin sagen, ich möchte es ernst nehmen. Ich glaube, wenn ein Ehepaar nach diesen Prinzipien im Alltag und im Schlafzimmer lebt, dann wird die gemeinsame Intimität umso erfüllender sein. Und ich glaube auch hier wieder, genau das ist Gottes Idee. Das ist Gottes Wunsch, das ist das Gute, was er schenken möchte, damit Sexualität zum Segen wird für Mann und für die Frau. Wir haben also gesehen, dass die Ehe und die Sexualität einen sehr tiefen, einen geistlichen Aspekt noch beinhaltet. Es ist das Sichtbare, ein spürbares Zeichen für eine geistliche, für eine unsichtbare Realität. Und sie können uns helfen, das besser zu verstehen. Das heißt, ich möchte uns Ehepaare wirklich ermutigen, über diese Aspekte in unseren Ehen nachzudenken und diese Frage zu stellen, ja, inwiefern spiegelt denn unsere Ehe die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde wirklich wider? Wichtig noch zu betonen ist mir an der Stelle, dass die Ehe in Anführungszeichen nur ein Zeichen für etwas noch viel Besseres ist. Ja, natürlich wünsche ich wirklich jedem Ehepaar eine tiefe Beziehung und eine erfüllende Sexualität und gleichzeitig, und das möchte ich echt betonen, wissen wir, dass das eigentliche Ziel, was wir alle haben, eine Beziehung zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus ist. Und da ist dann egal, ob du verheiratet bist oder nicht. Ich habe zum Abschluss nochmal drei Fragen an uns. Frage 1. Hast du eine gute Antwort auf die Frage, warum Gott die Ehe als exklusiven Rahmen für Sexualität geschaffen hat? Ja, wenn dich das jemand fragt, ein Freund, ein Nachbar, deine Kinder, deine Enkelkinder, wer auch immer, hast du denn eine gute Antwort? Und ich meine das ganz ernst. Haben wir gute Antworten darauf? Und überzeugen dich deine Argumente selbst? Sind sie nachvollziehbar für andere? Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, ob wir diese Vision haben, die Gott hat. Warum es eben in erster Linie eine gute Nachricht ist, zu warten. Oder, und das wäre schade, wenn wir eben an den Geboten hängen bleiben, an den Verboten hängen bleiben, nur am Rahmen hängen bleiben, sagen, ja, Gott möchte es halt nicht. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es steht halt hier. Muss reichen. Finde ich schade. Gott hat sich so viel Gutes dabei gedacht, das müssen wir, glaube ich, selbst verinnerlichen und dann dürfen wir aus Überzeugung dafür werben, so wie dieser Pastor beim Friseur. Frage an uns Ehepaare, inwiefern spiegelt eure Ehe und Sexualität die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde wider? Ist eure Basis eine wirklich bedingungslose Liebe, eine bedingungslose Annahme? Ist es dein Ziel, die Bedürfnisse deines Partners zu erfüllen? Oder ist es dein Ziel, vor allem deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen? Und hier sollten wir sehr, sehr ehrlich zu uns selbst sein und auch ehrlich zu unserem Partner sein. Wir können uns diese Frage stellen, ja, achtest du im Alltag und im Ehebett den anderen höher als dich selbst? Und fragen uns alle, bist du in einem dieser Punkte vor Gott schuldig geworden? Dann möchte ich dir sagen, dann nimm das Angebot der Vergebung in Anspruch, sofern du es nicht eh schon getan hast. Weil vielleicht denkst du jetzt, ja, das klingt ja alles echt schön und cool, wie sich Gott das gedacht hat, aber ich bin schon so oft gefallen. Ja, weder vor der Ehe noch in der Ehe konnte ich so leben, wie Gott sich das eigentlich gedacht und gewünscht hat. Dann möchte ich sagen, ja, damit bist du auch nicht allein. Wir sind schon mal mindestens zu zweit. Und ich glaube, das betrifft einige hier. Wir müssen uns da nichts vormachen. gibt ja diesen Vers, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn ich das euch sagen würde, ich glaube, ich würde relativ unbeschadet hier rausgehen können. Wir müssen daran nicht verzweifeln, ja, wenn du gefallen bist. Gott möchte wieder einen Neuanfang schenken. Aber dazu ist es wichtig, dass wir unsere Fehler auch erkennen und vor Jesus bringen. Das heißt, nimm es wirklich ernst, bring es ans Kreuz und dann, so wie Jesus sagt, geh und sündige nicht mehr. Lass dich von Jesus verändern, so dass es auch dein Ehepartner wirklich spüren darf. Und gerade, und es gibt auch immer wieder so Situationen, wo Menschen sagen, ja, das lässt mich einfach nicht los. Ich habe da so viele schlimme Dinge gemacht. Das kann Gott ja gar nicht vergeben. Dann möchte ich sagen, doch, Jesus kann das vergeben. In 1. Johannes 1, Vers 9 hatten wir zuletzt in der Predigtreihe, steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, Jesus vergibt vollständig und er schenkt jederzeit einen völligen Neuanfang. Amen.